BR24 Medien.
In bundesweiten Umfragen steht die AfD konstant bei um 20%. Dieses Jahr stehen drei Landtagswahlen an, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, und in allen könnte die AfD stärkste Kraft werden. Zugleich ist die Partei in Teilen rechtsextrem. Mehrere Landesverbände als auch die Jugendorganisationen wurden vom Verfassungsschutzämtern so eingestuft. Womöglich könnte demnächst die gesamte Partei als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft werden. Erfolg und Gefahr kommen hier zusammen. Und deswegen stellen wir heute die nicht neue, aber nach wie vor extrem wichtige Frage, wie Medien mit der AfD umgehen sollten. Und weil die Frage nicht neu ist, wollen wir auch klären, ob es sich in den 11 Jahren, in denen es die AfD inzwischen gibt, der Umgang der Medien mit der Partei verändert hat. Und damit herzlich willkommen zu BR24 Medien. Ich bin Jasper Ruppert. Bevor wir diesen Fragen nachgehen, müssen wir aus aktuellem Anlass zunächst darauf blicken, wie umgekehrt die AfD mit den Medien umgeht. Konkret mit einem Reporter des Bayerischen Rundfunks. Diesem hat die bayerische AfD ein Hausverbot erteilt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Partei unliebsame Berichterstatter ausschließt. Um den Fall zu beleuchten, habe ich mit dem Leiter der Redaktion Landespolitik im BR, Achim Wendler, gesprochen. Achim, was ist da genau vorgefallen?
Die AfD wirft einem BR-Reporter und anerkannten AfD-Experten vor, die Fraktionschefin der AfD im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, persönlich beleidigt zu haben. Und sie wirft ihm vor, der Landesverband, der das jetzt tut, nicht objektiv zu berichten über die AfD, ja sogar in Form von Falschinformationen zu berichten. Beide Vorwürfe, die Beleidigung wie auch der Vorwurf der nicht sauberen Berichterstattung, sind nicht belegt. Nicht nur das, der Reporter hat uns auch eine eidesstattliche Versicherung gegeben, dass er nie eine Beleidigung ausgesprochen habe. Wir haben keinen Anlass daran zu zweifeln. Und insofern weisen wir, weil das alles nicht belegt ist, diese Vorwürfe zurück. Für uns ist klar, dass der Reporter weiter über die AfD berichten wird.
Und wie hat der Bayerische Rundfunk jetzt auf diese Entscheidung der AfD reagiert?
Eben mit dieser Klarstellung, der Kollege, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, wird weiter über die AfD berichten. Und wir verlangen vom Landesvorstand der AfD und von der Fraktion, vom Fraktionsvorstand, um genau zu sein, dieses Kommunikations- und Hausverbot, das die AfD erlassen hat, gegen diesen BR-Mitarbeiter wieder aufzuheben.
Und kam auf diese Forderung von Seiten der AfD inzwischen schon eine Reaktion?
Die AfD steht zu den beiden Beschlüssen. Also sie bekräftigt, mit dem Reporter nicht sprechen zu wollen. Im Grunde ein Kommunikationsverbot an ihre Belegschaft, an die Mitarbeiter, und den Reporter zu ihren Veranstaltungen nicht mehr einzulassen. Also bleibt bei diesen Beschlüssen, die gefasst worden sind.
Achim, jetzt könnte man dem natürlich entgegnen, dann schickt doch einen anderen hin.
Ja, das ist ein naheliegender Gedanke. Ne? Es ist ja nicht der BR, der ausgeschlossen wird von der AfD, sondern es ist dieser eine kritische Reporter. Ist deswegen schwierig, weil man gar nicht zulassen darf, dass die, über die wir berichten, sich die Berichterstatter aussuchen. Dann fangen sie nämlich an, sich die auszusuchen, die schlechter informiert sind, die vielleicht einem Verein, einer politischen Partei, worum es auch immer geht, besonders nahe stehen. Und dann sind wir ganz schnell bei der Hofberichterstattung. Nein, derjenige, der berichtet, muss auch entscheiden, wer berichtet in der Person. Und deswegen ist es uns so wichtig als BR, dass dieser Kollege, dieser gut informierte, gut vernetzte Kollege, das auch weitermacht.
Wie geht es nun weiter? Also du hast gesagt, er wird weiter darüber berichten. Bleibt der BR dann Veranstaltung der Partei fern?
Wir werden den Reporter weiter mit AfD-Themen betrauen, weil er das sehr gut macht seit Jahren. Der Kollege recherchiert seit 5 Jahren, seit die AfD in den Bayerischen Landtag eingezogen ist, über diese Partei, hat das aus journalistischer Sicht sehr gut gemacht, aus AfD-Sicht eben allzu gut, weil er Verstrickungen aufgedeckt hat in rechtsextreme und rechtsradikale Netzwerke. Er hat unter anderem auch aufgedeckt, dass AfD-Politiker in Bayern sich in Chatgruppen ausgelassen haben, fantasiert haben über einen Umsturz, über Bürgerkrieg. Das hat bundesweit Schlagzeilen gemacht und das hat AfD-Politiker offensichtlich geschmerzt. Er hat auch recherchiert über Intrigen und Kämpfe innerhalb der AfD-Fraktion, die ja, seit sie im Landtag sitzt, jetzt weniger, weil die stärker zusammenhalten, aber in der vergangenen Legislaturperiode war es immer ein Kampf zwischen den unterschiedlichen Lagern. Da haben wir viel drüber berichtet, dank diesem Reporter. All das hat die AfD offensichtlich geschmerzt und jetzt hat sie die Konsequenzen daraus gezogen und versucht eben aus unserer Sicht eine massive Einschränkung der Berichterstattung, versucht eben diesen Reporter fernzuhalten. Wir können das als BR aber nicht akzeptieren. Wir werden es nicht akzeptieren.
Diese Entscheidung, ein Haus- und Kommunikationsverbot für den BR-Reporter, was sagt das für dich über das Medienverständnis der AfD aus?
Es bestätigt das, was man von der AfD schon gehört hat als Journalist, was auch andere Kollegen, auch andere Häuser schon erlebt haben. Die AfD versucht dann, wenn es aus ihrer Sicht allzu kritisch wird, kritisch muss es ja immer sein, wenn es aus ihrer Sicht allzu kritisch wird, die Berichterstattung der Presse zu beeinträchtigen. Es gibt Beschimpfungen, es gibt Beleidigungen, es gibt Drohungen und es gibt auch eben solche formalen Beschlüsse, wie in unserem Fall. Im vergangenen Jahr ist ein Team von Monitor der WDR-Sendung vom Thüringer Parteitag ausgeschlossen worden. Das ist gerichtlich dann zugunsten des WDR von Monitor entschieden worden. Die haben dann doch Zugang bekommen zu diesem Parteitag. Also mit allen möglichen Mitteln versucht die AfD, die Berichterstattung der Presse zu beeinträchtigen und zu behindern, wenn sie mit der Berichterstattung nicht einverstanden ist.
Sagt Achim Wendler, Leiter der BR-Redaktion Landespolitik. Und genau da machen wir jetzt weiter und sprechen über die Berichterstattung zur AfD. Wie sollten Medien mit der Partei umgehen? Es gibt da mehrere Ansätze, die in den letzten Jahren aufkamen. Wir greifen uns davon zwei raus, die nicht funktionieren. Da waren sich alle, mit denen ich für diese Sendung gesprochen habe, einig. Meine Gesprächspartner waren Johannes Hilje, er ist Politikberater und beobachtet die AfD und wie sich die Medien mit ihr auseinandersetzen seit Jahren. Dann Ann-Kathrin Müller, die für den Spiegel über die AfD berichtet. Und Bastian Wirzujoch, er recherchiert für verschiedene Medien über die AfD in den ostdeutschen Bundesländern und ist Mitglied der Rechercheredaktion vom MDR Thüringen. Der eine Ansatz, der laut den drei nicht funktioniert, ist, die Partei behandeln wie jede andere. Politikberater Hilje erklärt, warum das nicht geht.
Man kann sie eben auch nicht wie jede andere Partei behandeln, weil sie im Vergleich zu diesen anderen Parteien eben manifeste antidemokratische Tendenzen aufweist. Und das heißt eben, dass Journalistinnen und Journalisten auch diesen Unterschied in der Behandlung lernen und kennen müssen.
Ähnlich sieht das Ann-Kathrin Müller vom Spiegel.
Also grundsätzlich halte ich es für total falsch, die AfD als eine normale Partei zu behandeln. Ich würde sagen, man sollte schon immer im Hinterkopf haben, dass es eben eine extrem rechte Partei ist und dass man sie auch entsprechend behandelt, dass man eben mitdenkt, dass sie unsere Demokratie massiv verändern will, dass sie sie angreift.
Also Ansatz 1, die AfD wie jede andere Partei behandeln, ist schwierig, weil die Partei nicht wie jede andere ist. Ansatz Nummer 2. Die AfD ignorieren, mit der Begründung, dass man der Partei keine Bühne liefern will. Für Bastian Wirzujoch, der häufig zur AfD in Sachsen und Thüringen recherchiert, geht das aus folgendem Grund nicht.
Ignorieren geht nicht mehr aufgrund der starken Präsenz, der flächendeckenden Verankerung in den Parlamenten, aber vor allem der Verankerung bei den Wählerinnen und Wählern. Es kann ja nicht sein, dass eine neue Partei daherkommt und groß wird und relevant wird und die alten Redakteure, die sagen dann, ach, die gefällt uns jetzt aber nicht so, diese Partei, die ignorieren wir jetzt. Damit würde man ja die Interessen von tausenden Wählern, Zuhörerinnen und in unserem Fall Gebührenzahlern ignorieren. Da würden dann die Journalisten sozusagen die eigenen politischen Vorlieben mit ihrem eigentlichen beruflichen Auftrag verwechseln, nämlich möglichst neutral zu informieren, zu sagen, was ist, der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen.
Es ist also nicht ganz einfach mit einigen Vorschlägen, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurden. Nähern wir uns doch jetzt mal dem an, wie ein Umgang mit der AfD funktionieren könnte. Und auch wenn komplettes Ignorieren keine Lösung ist, so sollten Medien durchaus sorgfältiger abwägen, wann sie berichten und wann nicht, findet Ann-Kathrin Müller vom Spiegel.
Mich stört zum Beispiel, um das einmal vielleicht zu erläutern, also nur Bericht erstatten wäre zum Beispiel auch einfach zu sagen, oh, die AfD ist schon wieder ein Punkt in den Umfragen gestiegen. Und dann eine Woche drauf, oh, wieder ein halber Punkt oben drauf. Und nochmal eine Woche drauf, wieder ein Punkt drauf. Was macht man damit? Man verhilft natürlich einer Grundstimmung sozusagen dazu, eine größere Reichweite zu bekommen, dass man das Gefühl hat, die AfD steigt einfach immer weiter, man kann quasi nichts dagegen tun und man bewertet jeden halben Umfragepunkt, obwohl es da statistische Unklarheiten gibt, sozusagen als neue Meldung, der man dann eben sehr viel Reichweite verschafft. Und da wäre es meines Erachtens sinnvoller, das kontextualisierter zu tun, vielleicht auch nicht jede Umfrage neu zu vermelden, sondern sich eben zu überlegen, wo sieht man wirklich einen Trend. Aber das ist generell in der Politikberichterstattung natürlich ein Thema.
Einen anderen Fall beschreibt Bastian Würzioch von der Rechercheredaktion vom MDR Thüringen.
Diese Woche eine Meldung bei einem der großen E-Mail-Dienste, die ja auch wie Nachrichtenportale auftreten. Da die Meldung: AfD bezweifelt Verfassungsschutz. Das hatte zum einen null Neuigkeits-, also Nachrichtenwert, weil die AfD das ja schon die ganze Zeit macht. Also schlecht sind alle Beispiele, die bestimmte AfD-Narrative, aber auch offen demokratiefeindliche Positionen 1:1 unhinterfragt, nicht einordnend weitertragen.
Also das bedeutet, nicht über jedes Stöckchen der AfD springen, Narrative der Partei erkennen und mehr die Relevanz hinterfragen. Für die normale Berichterstattung, da waren sich auch alle meine Gesprächspartner einig, brauche es vor allem eins, mehr Kontext. Politikberater Hilje beschreibt das so.
Über eine Partei, die Grundsätze unserer Verfassung ablehnt, da reicht eine Inhaltskritik nicht aus. Sie muss dann um eine Ideologiekritik ergänzt werden. Das heißt konkret, kann man zum Beispiel mal an der Migrationspolitik festmachen. Wenn man darüber berichtet, dann reicht es bei der AfD nicht darauf hinzuweisen, dass durch ihre Migrationspolitik die dringend benötigten Fachkräfte nicht kommen würden, sondern es sollte meines Erachtens auch klar werden, dass die AfD ein ethnisch homogenes Gesellschaftsideal verfolgt, in dem Migranten aus anderen Kulturen grundsätzlich nicht willkommen sind in unserem Land. Und so ein Gesellschaftsideal ist eben mit Grundsätzen unserer Verfassung nicht vereinbar. Es muss eine ideologische Einordnung dieser Partei erfolgen.
Diese ideologische Einordnung ist besonders bei Live und in Teilen auch in gedruckten Interviews schwierig. Nicht wenige plädieren deswegen dafür, Politiker der AfD nicht mehr live oder im Wortlaut zu interviewen. Ann-Kathrin Müller beschreibt das so.
Wortlaut-Interviews mit AfD-Politikern oder Leuten aus der Neuen Rechten finde ich sehr schwierig. Wir beim Spiegel machen das seit 6 Jahren nicht mehr, sie im Print oder online zu veröffentlichen, aus guten Gründen. Denn wenn Gesprächspartner einfach jegliche Normalität, was Gesprächsregeln angeht, verletzen, sich eben nicht an Wahrheit halten, ist es eben sehr schwierig, ein zivilisiertes Gespräch sozusagen zu führen, beziehungsweise ein gewinnbringendes Gespräch für die Leserinnen und Leser zu führen.
Es ist ein Problem, das viele Berichterstatter haben und äußern. Wenn AfD-Politiker öffentlich sprechen, seien einfach mehr Lügen und Falschinformationen zu hören, als das bei Politikern anderer Parteien der Fall sei. Für Live-Interviews empfiehlt Politikberater Hilje ein Live-Fact-Checking.
Ich glaube, mit sorgfältiger Vorbereitung kann man das schon. Also es ist ja in der Realität schon so, dass jeder Talkshow-Moderator, jeder interviewführende Journalist über einem Knopf im Ohr mit der Redaktion verbunden ist. Und diese Regieanweisungen finden auch die ganze Zeit zu anderen Themen statt, während so eines Live-Interviews. Also das ist grundsätzlich möglich, es ist voraussetzungsvoll und es dauert vielleicht manchmal dann etwas länger, sodass man nochmal etwas später in der Sendung drauf zurückkommen muss, aber besser als gar nicht drauf zurückkommen.
Wir fassen das mal zusammen. Die AfD zu ignorieren oder wie jede andere Partei zu behandeln, das funktioniert nicht wirklich. Dafür ist die Partei inzwischen zu groß und mit ihrem in Teilen rechtsextremen Kern zu gefährlich. Gleichzeitig sollte man nur berichten, wenn es auch wirklich etwas zu berichten gibt. Und dabei braucht es Kontext und kritisches Hinterfragen. Ob man noch Live-Interviews mit Politikern der AfD führen soll, da gehen die Meinungen auseinander. Das betrifft aber eher die bundespolitischen Talkshows und Nachrichtenformate. Wie das Ganze wiederum auf kommunaler Ebene abläuft, dazu habe ich Bastian Würzioch befragt, der seit Jahren unter anderem in Sachsen und Thüringen an der AfD-Basis recherchiert. Ich habe ihn gefragt, wie er Menschen dort begegnet und wie er reagiert, wenn da unhaltbare Äußerungen fallen.
Ich bin Journalist und kein Aktivist. Also in solchen Situationen versuche ich niemanden zu überzeugen von irgendetwas. Ich habe daher eine Funktion als Reporter und da versuche ich mich als Person so weit wie möglich zurückzunehmen.
Also eine nüchterne Herangehensweise für Bastian Würzioch und seine Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise in Sachsen und Thüringen über die AfD berichten, gibt es aber noch eine ganz andere Herausforderung.
der Mitteldeutsche Rundfunk, also zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, schickt Reporterinnen und Reportern mit Bodyguards zu AfD-Veranstaltungen oder muss das machen aus Sicherheitsgründen. Das ist Alltag inzwischen, das wird auch von den Gebührengeldern bezahlt. Das ist vor allem sehr, sehr wichtig für die Regionalkorrespondentinnen und Korrespondenten in Gera, in Eisenach, in Halle, in Görlitz. Vor allem bei Demonstrationen, das kann man inzwischen zuverlässig voraussagen, kommt es zu gefährlichen Situationen für Journalistinnen. Krasse Anfeindungen, Beschimpfungen, gerade Gera wäre da so ein Beispiel. Im Landesfunkhaus Erfurt jedenfalls wird in Mitarbeiterversammlungen regelmäßig und nachdrücklich dazu aufgerufen, diesen Schutz mit den Security-Leuten auch in Anspruch zu nehmen, weil eben die AfD in den vergangenen 11 Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Speziellen und die sogenannten Mainstream-Medien im Allgemeinen zu Feinden erklärt hat. Und da ist es klar, dass die Basis das verinnerlicht hat, dass das zum Programm gehört, zur Folklore, zu den Diskussionen und Chats, gerade auch online und dann entsprechend auch offline, entsprechend aggressiv und feindlich seinen Ausdruck findet, wenn in Greiz oder wenn in Wurzen ein ARD-Mikrofon irgendwo dann auftaucht.
Eine Gefahr für Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, genauso wie für Kollegen von den privaten Medien. Erst im November ist ein Journalist am Rande einer AfD-Veranstaltung im ostthüringischen Ploten beschimpft, geschubst und geschlagen und die Reifen seines Autos zerstochen worden. Die Zahl der Angriffe auf Journalisten steigt seit Jahren, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen beklagt. Besonders in Sachsen und Thüringen werden Journalisten häufig attackiert. Medien verbal zu attackieren. Das gehört zur Strategie der AfD. Und deswegen werfen wir kurz den Blick auf die andere Seite, wie die AfD mit den Medien umgeht. Politikberater Hilje erklärt die Strategie der Partei so.
Die AfD hat sich ja in die komfortable Lage gebracht, dass sie sowohl ihre Präsenz als auch ihre Abwesenheit in den etablierten Medien zu ihrem Vorteil ausspielen kann. Also wenn sie eingeladen wird, dann instrumentalisiert sie den demokratischen Diskurs, sie verbreitet Falschinformationen, konstruiert Feindbilder, arbeitet mit Fakes, also bewirbt ein, wie ich es vorhin gesagt habe, paralleles Wahrheitssystem. Und wenn sie nicht eingeladen wird, dann beschwert sie sich darüber, gerade bei den Talkshows, und sie verbreitet ihren Medienopfermythos. Und der fruchtet bei ihren Anhängerinnen und Anhängern ja tatsächlich auch sehr gut. Also 3/4 der AfD-Anhänger vertrauen den etablierten Medien auch nicht. Sie folgen dann dieser Erzählung der AfD, die Medien würden das Volk belügen. Und damit schafft man dann ja auch automatisch eine Nachfrage eben nach der vermeintlichen Wahrheit, wenn die Medien eben offenbar notorisch lügen. Und diese Nachfrage, die will man ja dann über die Parteimedien, also vor allem die Social-Media-Kanäle der Partei, bedienen.
Und auch Ann-Kathrin Müller vom Spiegel warnt vor der Strategie der AfD, die einerseits volle Attacke bedeutet, aber andererseits die Reichweite braucht.
Die AfD hat ja einen total schizophrenen Umgang mit Medien. Einerseits schimpft sie nur über sie, nennt sie Lügenpresse oder linksgrün versifft oder ähnliches, behauptet, man würde nie was Wahres schreiben. Aber wenn immer jemand anklopft quasi oder ihnen eine Kamera zur Verfügung stellt, nehmen sie diese Danken gerne an. Denn natürlich brauchen sie die Reichweite und da, finde ich, merkt man dann auch, was der Umkehrschluss sein sollte, dass man diese Reichweite eben nicht immer gibt. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Art und Weise, wie die AfD schon seit Jahren Journalisten, Journalistinnen verhetzt und eben auch ihre Anhängerschaft auf sie losjagt, eben dazu beitragen soll, dass Medien anders berichten, dass bestimmte Journalisten, Journalistinnen weniger berichten, dass gerade die Kolleginnen eher mundtot gemacht werden sollen, weil sie als leichtere Ziele irgendwie ausgemacht werden und weil man sie auf noch ganz andere Art und Weise beleidigt und bedroht. Und auch da muss man sagen, eine freie Presse ist ja Teil einer Demokratie und da kann man auch wieder sehen, dass die AfD eben keine demokratische oder keine demokratisch denkende Partei ist.
Seit 11 Jahren gibt es die AfD inzwischen. Sie ist verglichen mit dem Anti-Euro-Kurs und Professoren-Image der Anfangstage ohne Zweifel radikaler geworden. Die Frage, wie Medien mit der Partei umgehen sollen, gibt es deswegen schon seit Jahren. Und wie man über die AfD berichtet, da hat sich ebenfalls einiges verändert, aber nicht unbedingt zum Guten, wie es Politikberater Hilje beschreibt.
Ich beobachte seit Gründung der AfD drei Phasen des journalistischen Umgangs mit dieser Partei. Die erste Phase ist so die Phase der medialen Verstärkung der rechtspopulistischen Rhetorik und Personen. Sie basiert im Grunde auf dem aufmerksamkeitsökonomischen Tauschgeschäft von Provokation gegen Publizität. Diese Phase ging so ungefähr bis zum Einzug der AfD in den Bundestag. Danach folgte eine zweite Phase, die meines Erachtens von mehr journalistischer Verantwortung geprägt war. Da hat man nicht mehr jede Provokation mit einem klickfähigen Artikel belohnt, sondern es wurde durchaus weniger und auch kritischer über die AfD berichtet. Und heute sind wir, glaube ich, in einer dritten Phase, in der die Partei ja bundesweit in Umfragen an bis zu 20% reicht. Sie könnte auch bald Landtagswahlen in Ostdeutschland gewinnen. Und nun wird die AfD wieder öfter eingeladen und dabei werden alte Fehler gemacht. Ich würde nicht so sehr sagen in der Einladungspolitik, aber in der Qualität der Interviewführung. Die schwankt doch sehr stark.
Und auch Ann-Kathrin Müller vom Spiegel beobachtet Fehler im medialen Umgang mit der AfD. Die habe es in der Anfangszeit gegeben und die kämen jetzt wieder auf.
Mein Eindruck ist, dass die Medien anfangs beim Blick auf die AfD vielleicht nicht so geschickt agiert haben und die Partei mit sehr viel Aufmerksamkeit anfangs begleitet haben, die vielleicht noch gar nicht gerechtfertigt war. Dass es dann eine Phase gab der Auseinandersetzung, dran Gewöhnung, wie man darüber Bericht erstatten sollte, dass es dann ein paar Jahre sehr gut funktioniert hat. Und jetzt seit so einem guten Jahr, würde ich sagen, es leider nicht mehr so gut funktioniert, weil sich irgendwie eine Haltung durchgesetzt hat, dass nur weil die Umfragen steigen, man ihr jetzt noch mehr Raum geben müsse. Da würde ich das durchaus anders sehen, denn nur weil Umfragen steigen, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen gut eingeübte Mechanismen wieder über Bord schmeißen muss. Ich hätte das durchaus richtig befunden, wenn man da an den Standards, die man etabliert hat, festgehalten hätte. Aber ja, das sehen offenbar einige Medien anders.
Ann-Kathrin Müller glaubt nicht, dass die AfD so stark geworden ist, weil sie weniger in Medien vorkam, sondern dass es Energiekrise und andere Themen waren, die sie in den Umfragen hat steigen lassen. Mehr mediale Aufmerksamkeit sei deswegen nicht die Antwort. Sie nennt auch ein Beispiel.
Seit einem guten Jahr, würde ich sagen, hat das dann doch durchaus zugenommen, inklusive das Alice Weidel-Interview auf dem Sterncover, was ich für einen großen Fehler halte. Noch dazu, wenn man dann sie da eben quasi wie eine normale Parteichefin behandelt und sie auch noch fragt, ob sie denn Netflix guckt und ähnliches. Das sind Sachen, die sich bei einer Demokratiefeindin meines Erachtens man nicht machen sollte.
Und auch Politikberater Hilje nennt dieses Beispiel und ein weiteres.
Ich finde, gerade zuletzt hatte beispielsweise Tino Chrupalla bei Markus Lanz doch zu einfaches Spiel bei der eigenen Selbstverharmlosung. Und auch der Stern hat im letzten Jahr ein Interview mit Alice Weidel geführt, das ich alles andere als gelungen fand. Also wir erleben gerade wieder mehr Aufmerksamkeit für die AfD. Das heißt auch, dass da Journalistinnen und Journalisten am Werk sind, die vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit der Partei haben. Und das führt dazu, dass alte Fehler wiederholt werden.
Das ernüchternde Fazit ist also, viele in der Medienbranche suchen immer noch nach dem richtigen Umgang mit der AfD. Und wenn man Johannes Hilje und Ann-Kathrin Müller folgt, dann gab es zuletzt sogar einen Rückschritt. Bastian Würzioch findet, dass viele die Entwicklung schlicht verschlafen haben.
Ich möchte mich an die Fakten halten und kann sagen, dass diese Fakten zur AfD, die zur journalistischen Einordnung, zur Pflicht der Journalisten gehört, vorlagen in all den Jahren. Also alle Journalisten hätten das Wissen zur Verfügung gehabt, die AfD journalistisch korrekt einzuordnen. 2017, 4 Jahre nach der Gründung, kam das Buch Angst für Deutschland von der Spiegelredakteurin Melanie Ammann heraus, das ich jetzt noch mal aus dem Regal gezogen habe. Der Untertitel: Die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert. Bereits in diesem Buch 2017 ging es um Björn Höcke. Ganzes Kapitel über ihn. Es gab 3 Kapitel zu der Frage, wie umgehen mit der AfD. Melanie Ammann schlägt vor, Fakten, 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 nicht wegducken, Bruchlinien aufzeigen. Das wurde da bereits alles verhandelt, 4 Jahre nach der Parteigründung. Also pauschal gesagt, finde ich, dass sich mehr Berufskollegen mit diesen Büchern dieser Art hätten beschäftigen sollen.
Aber es gibt auch positive Beispiele, etwa vom AfD-Parteitag im vorletzten Jahr. Da interviewte der ARD-Journalist Martin Schmidt die AfD-Parteichefin Alice Weidel und legte ihr einen Prospekt vor, der auf dem Parteitag auslag. Und dann kam es zu diesem Dialog.
Ich mache es noch eins konkreter. Ich habe hier auf dem Parteitag, da werden hier am Saaleingang kostenlose Magazine zum Mitnehmen verteilt. Da kann man sich Kalender bestellen. Männer der Waffen-SS unter Hervorhebung ihrer Waffentaten.
Das kann ich mir gar nicht, ja genau.
Wie kann sowas bei der AfD völlig normal sein, dass sowas hier kostenlos direkt am Saaleingang verteilt wird?
Aber was haben wir mit dieser Zeitung zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht.
Die haben Sie offensichtlich hier eingeladen, die Leute nehmen sich das hier mit am Stand.
Nee, keine Ahnung, haben wir glaube ich nicht eingeladen.
Da gibt es auch sogar Bilder, Kalender zu bestellen mit den schönsten Aktfotos von 1920 bis 1945.
Aktfotos?
Ist das für die AfD völlig normal, dass man sowas hier auf dem Parteitag verteilen
kann?
Nein,
das ist überhaupt nicht normal. Also ich wundere mich gerade.
Das liegt schon seit 3 Tagen aus hier am Eingang.
Ja, ich bin da hinten am Arbeiten. Ich sehe das da vorne nicht. Das muss ich mir angucken.
Komisch, Sie als Chefin haben da keinen Einfluss drauf gehabt vorher. Passiert.
Ja, wieso? Die Chefin sitzt da vorne. Nein, also Sie konfrontieren mich hier mit Dingen, die ja vielleicht irgendjemand austeilt.
Das ist ein ganzer Stand von diesem Verlag.
Ach ja, tatsächlich.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Ja, das ist natürlich... So. Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich gar nichts mehr sagen.
Also gute Vorbereitung und Wissen, worauf man hinaus will. Achim Wendler, der Leiter der Redaktion Landespolitik, mit dem ich eingangs über das von der AfD verhängte Hausverbot für einen BR-Reporter gesprochen habe, der hat die Herausforderung so zusammengefasst.
Da die AfD Systemfragen aufwirft und in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, gilt es hier, noch genauer hinzuschauen auf das, was diese Partei antreibt, was sie in Form von Beschlüssen und Statuten und so weiter auch aufgeschrieben hat. Und diese Aufgabe ist für den Journalismus eine größere Herausforderung, als aktuelle politische Debatten abzubilden. Denn da geht es wirklich ans Eingemachte.
Die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten über die AfD berichten, die wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Zum Schluss hören wir noch einmal Politikberater Johannes Hilje. Die AfD muss ja anders behandelt werden als andere Parteien. Und ich hatte ihn gefragt, ob es da für Journalisten ein Spannungsfeld gibt zwischen Neutralität auf der einen Seite und Haltung auf der anderen.
Der Journalismus existiert ja nur in einem demokratischen Rahmen. Auch das muss man sich, finde ich, immer wieder bewusst machen. Also es gibt ja diesen Ausspruch, der Journalismus solle sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ich finde, mit einer Sache muss sich der Journalismus gemein machen, denn das ist seine Existenzgrundlage und das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Pressefreiheit ja erst mal überhaupt bereitstellt für den Journalismus. Denn wenn diese abgeschafft wird, und das sehen wir ja, dass das passiert von den Brüdern und Schwestern der AfD in anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, dann wird es wirklich schwierig, überhaupt den Beruf des Journalisten, der Journalistin auszuüben, weil dann kontrolliert auf einmal der Staat die Berichterstattung, dann ist eine ja neutrale, objektive Berichterstattung überhaupt nicht mehr möglich, dann ist Journalismus nicht mehr möglich, weil es die Grundlage dafür nicht mehr gibt. Und ich glaube, daran sollten auch alle Journalistinnen und Journalisten ein Interesse haben, dass es so weit nicht kommt.
Und das sollte auch im Interesse der Leser, Hörerinnen und Nutzer sein. Das war BR24 Medien, zu finden wie immer in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch die Sendung Politik und Hintergrund. In der interviewt mein Kollege Ingo Lierheimer den thüringischen CDU-Spitzenkandidaten Mario Vogt, der vor der Landtagswahl in einem TV-Duell gegen Björn Höcke antreten will. Ich bin Jasper Ruppert, bis zum nächsten Mal.